Ja, wir wollen den Gottesdienst starten mit Psalm 23, Verse 1 bis 3, aus dem sehr bekannten Psalm von David. Psalm 23, lese ab Vers 1. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, das ist unser Herr, das ist unser Hirte. Darüber dürfen wir uns auch freuen am heutigen Morgen. Bei ihm fehlt uns nichts, bei ihm kommen wir zur Ruhe und bei ihm finden wir auch die richtige Führung in unserem Leben. Schön, dass wir da sind, dass wir miteinander auch den Gottesdienst feiern können, dass wir einander als Geschwister haben, einander können ermutigen, Anteil nehmen. Und dass wir auch miteinander unseren Herrn loben können, auch im Abendmahl an ihn gedenken können. Und wir wollen anfangen mit einem Loblied, der Gottesdienst, mit dem Lied 247, stimmt zu Gottes Ehren. Ja, möchte der Gottesdienst auch noch im Gebet unserem Herrn anbefehlen. Wir stehen doch auf zum Gebet miteinander. Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen. Danke, dass wir dürfen zu dir kommen am heutigen Morgen. Ja, dass wir Gemeinschaft haben mit dir und auch miteinander. Danke, dürfen wir wissen, dass du in unserer Mitte bist. Und danke auch für das Wort, das wir dürfen hören heute, dass wir auch wieder dürfen über den Moment nachdenken, wo du uns zu dir holst, den Moment der Entrückung. Ja, dass wir uns auch ausrichten können, dass wir unser Leben auch prüfen können. Danke für die Möglichkeit, die wir haben, am heutigen Morgen wieder. Danke fürs Erinnern an das, was du am Kreuz da hast, auch wenn wir das Abendmahl nehmen werden. Danke bist du, unser guter Hirte. Und wir wollen auch bitten für die Sonntagsschule, für den Unti heute Morgen, dass du auch da zu unseren Kindern und Teenies reden tust, dass du schenkst, dass der Glaube lebendig werden in ihren Herzen. Aber dass du auch zu jedem von uns reden tust, dass du stärken und ermutigen tust aus deinem Wort heraus. Amen. Ja, wir nehmen wieder Platz. Ja, ich möchte uns als Einstimmung aufs Abendmahl lesen aus Johannes Kapitel 10, Verse 11 bis 16. Johannes 10, Vers 11 bis 16. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Ja, der Herr Jesus hat sich verglichen mit einem guten Hirt, mit unserem guten Hirt. Er hat sein Leben gegeben für seine Schafe. Wir dürfen zu seiner Herde gehören, weil er für uns gestorben ist. Er tut auch alles für den Schutz von seiner Herde. Das haben wir gelesen. Und das Bild vom Hirte ist ja sehr interessant. Im Alten Testament war es immer wieder ein grosses Problem, dass Israel schlechte oder überhaupt gar keine Hirte hatte. Und was ist dabei rausgekommen? Anarchie, Chaos, Gericht, Tränen, Leid und so weiter. Und der Herr Jesus hat Mitleid gehabt mit seinem Volk, weil es vernachlässigt war, und er sagt, sie sind wie Schafe, die keinen Hirt haben. Aber genauso ist bereits im Alten Testament mehrmals ein Hirt angekündigt worden, das erste Mal bereits im ersten Buch Mose, im prophetischen Sagen von Jakob. Und später immer wieder ist die Aussage gekommen, dass der Hirt wird kommen. Ich möchte uns einfach zwei Stellen aus dem Alten Testament lesen. Es gibt noch viele andere Stellen. Aber zwei Stellen, wo der Hirte eben angekündigt worden ist. Zuerst aus Jesaja 40. Jesaja 40, Vers 10 und 11. Ich möchte die Stelle nicht gross auslegen, ich möchte es einfach lesen, als Hinweis auf unseren Hirten, der verheißen wurde im Alten Testament. Jesaja 40, Vers 10 und 11. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht, und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Das weist eben auf den Herr Jesus hin, der kommen und herrschen wird, aber eben auch seine Herde weiden wird wie ein Hirte. Also es kommt das Liebevolle raus von unserem Herr Jesus, wo sie in seinen Arm nehmen wird, seine Schafe. Und auch der Jeremia, der Hesekiel, der Zacharia berichtet von dem Hirt. Ich möchte einfach noch Hesekiel 34 lesen, zwei Verse, Vers 23 und 24. Hesekiel 34, Vers 23 und 24, wo auch der Hirt verheißen worden ist. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der soll sie weiden, und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein, und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt. Wir wissen, dass die Stelle auf den hinweist, wo eben der Sohn Davids war, wo er so genannt wurde, als das angekündigt wurde, der Herr Jesus, er soll ihr Hirte sein und er wird sein Volk weiden. Und so ist die Aussage vom Herr Jesus, er sei der gute Hirte, einerseits ein deutlicher Hinweis darauf gewesen, dass er eben der versprochene Messias war, wo Israel darauf gewartet hat. Andererseits hat die Aussage auch etwas Überraschendes gehabt. Der Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Und das war im Alten Testament doch ziemlich verborgen gewesen. Es gibt in Zacharia 13 Andeutung, wo steht, schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen. Das hat der Herr Jesus auf sich bezogen. Aber ich denke, für die Juden ist das doch noch recht verborgen gewesen, der Hirte, der sein Leben gibt. Um unser Hirte zu werden, hat der Herr Jesus eben sein Leben müssen hingeben. In Hebräer 13 steht, dass Gott unseren Herr Jesus aus den Toten rausgeführt hat, also in den Tod geschickt hat und ihn rausgeführt hat. Und dann steht dort den grossen Hirten der Schafe. Durch das Blut von einem ewigen Bund hat er das gemacht. Und auch im 1. Petrusbrief, das wollen wir noch als letzte Stelle aufschlagen, 1. Petrus 2, Vers 25, auch dort steht ein interessantes Wort über den Hirten. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Das ist das, was uns passiert ist. Wir sind wie Schafe gewesen, die in die Irre gegangen sind. Es ist auch das, was wir uns erhoffen, erbeten. Aber er ist unser Hirt. Zu ihm haben wir uns bekehrt und er ist und sind zu seiner Herde dazugefügt worden. Und er ist der Hirt und der Hüter von unserer Seele. Das dürfen wir wissen, dürfen uns auch freuen darüber. Wir kennen ihn und er kennt uns. Wir sind nicht mehr orientierungslos, sondern haben einen guten Hirt. Und an diesen guten Hirt wollen wir auch denken, wenn wir nachher das Abendmahl nehmen. Wir wollen uns aber vorher noch einstimmen mit zwei Liedern aufs Abendmahl und nach diesen Liedern dürfen dann auch die Kinder und Teenies ihre Gruppe gehen. Zuerst 259. Was macht mich von Sünden rein? Und dann aus 266, welch Glück ist es, erlöst zu sein? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Amen. Ja, wir werden jetzt dann gerade Predigt hören, wir werden aber vorher nochmal aufstehen und das Lied 286 miteinander singen. Ja, weil er sich als Lamm schlachten lassen hat, sind auch wir zu Lämmer von seiner Herde geworden, und das geht es. Und das geht es in dem Lied: Willst du, Herr, dein Lamm nicht leiten? Und darüber werden wir singen und nachher hören wir Predigt.
Ja, ich möchte noch beten zum Anfang. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dieser gute Hirte bist. Wir danken dir, Herr, dass keine Macht der Welt stärker ist als du, dass keine Umstände, keine Macht der Finsternis, kein Satan, keine Hölle fähig ist, uns von dir zu trennen, uns aus deiner Hand zu reißen. Wir danken dir, Herr, dass wir bei dir sein dürfen. Ich danke dir, dass du mein Heiland bist, der sich nicht verändert. Ich danke dir, dass dein Wort gültig ist und nicht plötzlich etwas anders, sondern wahr und zuverlässig und treu in allem. Und wir danken dir, Herr, dass wir jetzt heute noch einmal uns Gedanken machen dürfen über dieses Ereignis. O Herr, bitte schließe unsere Herzen auf. Hilf, dass wir ein bisschen mehr verstehen, was das sein wird. Wie groß dieses Ereignis sein wird. Was für ein Höhepunkt in der ganzen Heilsgeschichte. Wir danken dir, du treuer Herr. Stärke du ein jedes. Gib Entschlossenheit und Festigkeit, an dir zu bleiben, bei dir zu sein, Herr. Amen. Ja, die Menschen sind sehr leicht beeinflussbar. Regierungen sind beeinflussbar. Wenn die Masse lauter und lauter wird, beginnen sich plötzlich erstaunliche Dinge zu bewegen. Dinge, die vorher galten, werden in Frage gestellt und gelten nicht mehr. Stellt euch vor, das wäre bei unserem Gott so. Stellt euch vor, das würde für die Bibel und für die Autorität Gottes stimmen. Wenn einfach die Masse der Menschheit es ihr nicht passt, das Wort Gottes, die Vorgaben, die er macht, seine Gebote. Und das ist seit Jahrtausenden so, dass die Menschen rebellieren gegen Gottes Wille. Und er würde sich verändern und sagen, ich muss das doch etwas verändern. Das Wort Gottes ist festgelegt, sein Wille vollkommen dargestellt. Und doch muss sich jetzt etwas davon verändern. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Die größten Schicksalsschläge, die größten Traurigkeiten in unserem Leben können nichts an Gott und seine Zuverlässigkeit verändern. Sie werden nichts verändern daran. Ich bin so froh um diese Wahrheit. Wir möchten heute noch die letzten Verse aus 1. Korinther 15 anschauen über die Entrückung. Wir haben ja das letzte Mal die andere so wichtige Stelle im 1. Thessalonicher 4 betrachtet. Ich bitte euch, wenn möglich, beide Stellen präsent offen zu haben, vielleicht ein Papier in 1. Thessalonicher einlegen. Ich möchte damit beginnen. Dort die Verse 1. Thessalonicher 4, Vers 15, die Folgen noch einmal zu lesen, dass wir es im Ohr haben. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben. Wir werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf und bei der Stimme des Erzengels und bei der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Er selbst wird vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen oder zeitgleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Der Text aus 1. Thessalonicher 4. Und jetzt zurück zu 1. Korinther 15. 50 und die folgenden. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Doppelpunkt. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft oder die Verurteilungskraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Bis dahin. Ich weiß auch nicht, ob ihr euch manchmal auch solche Gedanken macht, sich ganz plastisch konkret vorstellen, wie denn das sein wird, wie dieser Moment sein wird. Und wenn ich das tue, merke ich, wie unmöglich es ist für uns, die Größe dieses Ereignisses, nämlich der Entrückung, jetzt schon ganz zu erfassen. Alle verstorbenen Christen, oder wie die Bibel eben oft in diesem Zusammenhang sagt, alle Entschlafenen, Kinder Gottes, der letzten 2000 Jahre, also viele, viele Millionen, werden in einem einzigen kurzen Augenblick aus der Erde, aus dem Meer, aus den Seen und Flüssen, aus Felsspalten und Höhlen hervorkommen. Unverkennbar, unverkennbar, wer sie sind. Aber in einem neuen, unsterblichen Leib der Herrlichkeit. Ein Leib, der gleichförmig oder gleichgestaltet sein wird. Symorphos ist das griechische Wort. Wie der Leib des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Philipper 3, 21 steht das. Stellt euch das konkret vor. Da wird Petrus erscheinen. Da wird der mit Christus gekreuzigte Verbrecher erscheinen, auferstehen. Da wird Maria Magdalena sein. Die Mutter Jesu wird da sein. Die kananäische Frau. Ich freue mich, sie kennenzulernen. Was für ein Vorbild des Glaubens, die kananäische Frau. Wir werden die verkrümmte Frau nur noch den Boden betrachtend. Sie werden wir kennenlernen. Den blinden Bartimäus, Lazarus, Stephanus, Paulus mit Timotheus und Epaphroditus und Tabitha und Lydia. Und weitere viele Millionen von Menschen, die wir jetzt noch nicht kennen. Die allermeisten von ihnen hatten auch weder Rang noch Namen oder Titel in dieser Welt. Ja, die Welt hat sie im besten Fall als nutzlose Nichtse betrachtet und im schlechtesten Fall als gefährliche Hindernisse für ihre bösen Werke und hat sie blutigst verfolgt und umgebracht. Felix Manz wird dabei sein. Und Michael Sattler mit seiner mutigen Frau Margarete. Millionen und Abermillionen von Menschen werden wir kennenlernen. Ich freue mich darauf. Georg Steinberger, Jakob Vetter, Fritz Binde. In einem ultrakurzen Augenblick werden sie alle auferstehen in großer Herrlichkeit. Wo? Im Himmel? Nein, nein. Auf dieser Erde werden sie auferstehen. Auf dieser Erde, wo sie hingerichtet, getötet wurden, gestorben sind. Nicht irgendwo metaphysisch weit weg. Hier auf dieser Erde. Und es geht ja weiter, wir haben es gelesen. Unmittelbar danach werden alle wahren Gläubigen, die auf der Erde am Leben sind, an Ort und Stelle, wo sie gerade sind, leiblich verwandelt werden, überkleidet werden, sagt Paulus, mit einem gleichen Leib wie die schon Auferstandenen. Nach dem Vorbild des Auferstehungsleibes Jesu Christi. Und dann werden zeitgleich die Auferstandenen, Millionen, und die Verwandelten von diesem Erdboden entrissen werden, sagt das Wort, Harpazo. Aufgehoben, entführt bzw. heimgeführt werden. In Wolken. Um dem Herrn Jesus Christus von Angesicht zu begegnen. Und diese Begegnung, sie wird noch in der Luft bzw. in der Atmosphäre dieser Erde geschehen. Und von da an werden wir für alle Zeit, in alle Ewigkeit mit dem Herrn Jesus Christus, unserem Bräutigam, zusammengeführt sein und bleiben. Erschrecken werden wir möglicherweise darüber, wer nicht dabei ist, welche großen Namen, vielleicht berühmte Christen, Leiter, die sich doch einen so großen Namen auf dieser Erde gemacht haben. Nicht dabei. Aber unser Herr, er wird uns zu sich heimführen, sagt die Schrift. Zum Haus seines Vaters. Und er wird uns zeigen, was er für uns vorbereitet hat. Johannes 14, 1-3. Er wird uns die Städte zeigen, die er für uns vorbereitet hat. Und was denkt ihr, was wird das sein? Was wird das sein? Was wird die Stätte sein, die er uns vorbereitet hat? Mit den vielen Wohnungen im Haus seines Vaters. Es wird die himmlische Stadt sein für die Hochzeitszeremonie. Offenbarung 19. Die himmlische Stadt, welche dann auch später als neues Jerusalem von Gott aus dem Himmel auf die Erde herabsteigen wird, auf die Erde, Offenbarung 21, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. So wird diese Stätte beschrieben. Wir können sehr davon ausgehen, dass nach der eigentlichen Hochzeitszeremonie im Himmel das eigentliche Fest, das Hochzeitsmahl des Lammes, auch auf dieser Erde stattfinden wird. Vieles weist darauf hin, am Anfang des messianischen Reiches. Schon in Offenbarung 19,9 lesen wir diesen Glückseligkeitsruf. Glückselig alle, welche zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen bzw. berufen sind. Ja, wer ist denn berufen zu dem Hochzeitsmahl, von dem Offenbarung 19 spricht? Wer ist denn berufen? Unmittelbar vorher wird die Braut beschrieben, wie sie sich bereit macht, mit ihren reinen Kleidern, Kleider der Gerechtigkeit. Es kann nicht sie gemeint sein. Eine Braut muss man nicht einladen zur Hochzeit. Definitiv nicht. Aber es gibt Gäste, viele, viele, viele hohe Gäste, die sind berufen, glückselig. Wir werden da von Angesicht zu Angesicht alle Gläubigen aus dem Alten Testament kennenlernen. Stellt euch vor, wenn wir Abraham sehen, Sarah, wenn wir den Mann nach dem Herzen Gottes sehen, David, er wird wieder auf dem Thron sitzen. Stellt euch vor, wenn wir Daniel treffen, den vielgeliebten Mann, Jeremia. Und wer wird noch dabei sein? Alle Gläubigen aus der Trübsalzeit. Viele, viele, viele. Sie werden zusammen mit den Gläubigen aus dem Alten Testament am Ende der Trübsalzeit auferstehen und eingehen in das Reich des Messias auf dieser Erde. Und es werden die geladenen Gäste sein am Hochzeitsessen Jesu Christi. Er selber tönt ja das an. Ich schlage dazu auf, ihr müsst nicht unbedingt aufschlagen. Matthäus 8, 11, Vers 11 und 12. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen. Und werden im Reich der Himmel mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches, die Juden, meint er, werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Oder Lukas 22, wo der Herr auch davon spricht, unverkennbar davon spricht. Lukas 22, 15 bis 18. Und er sprach zu ihnen, zu seinen 12 Jüngern: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reiche Gottes. Und er nahm den Kelch und dankte und sprach: Nehmt diesen, teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Er wird es tun am Hochzeitsmahl des Lammes. Und wir dürfen dabei sein. Wir dürfen zur Braut gehören. Wer von uns kann sich das vorstellen? Das ist nicht so schlimm, wenn wir es uns nicht vorstellen können. Aber wie ein Kind annehmen im Glauben, das sollen wir. Wie ein Kind mit ganzer Zuversicht und Sicherheit annehmen im Glauben. Damit sind wir wieder bei 1. Korinther 15, 50 bis 51, wo wir gelesen haben, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Es ist unmöglich, dass ein Mensch, du und ich, so wie wir jetzt sind, in das Reich Gottes eingehen können. Da war eine falsche Lehre unter den Korinthern. Die haben das gelehrt. Eine gnostische, schreckliche Falschlehre. Wir werden so, wie wir sind, wird die Welt immer besser und das Königreich Gottes kommt und wir werden einfach nahtlos eingehen. Kommt das uns bekannt vor? Das ist heute genauso vorhanden. Genau die gleiche Vorstellung. Es ist unmöglich, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes erben kann. Es braucht zwingend die Auferstehung eines neuen, unverweslichen Körpers oder die direkte Verwandlung unseres jetzigen Körpers. Und das nennt er ein Geheimnis jetzt, der Paulus. Das ist das Geheimnis, nämlich die Tatsache, dass es eine Generation von Gläubigen geben wird, die eine solche Verwandlung erleben werden, ohne dass sie ins Grab gehen mussten. Das ist das Geheimnis, noch nie vorher offenbart, auch im Alten Testament nicht. Es war längst bekannt im Alten Testament, dass es eine Auferstehung gibt, ein ewiges Leben nach dem Tod. Aber es war noch nie bekannt, dass eine Generation ohne den leiblichen Tod eine Verwandlung erlebt und eingeht in das Reich Gottes. Was für ein Geheimnis. Es ist kein Geheimnis mehr. Es ist uns offenbart. Ja, Vers 52. Plötzlich, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Dieses gewaltige Ereignis, die Auferstehung und die Verwandlung, wird sich auszeichnen durch was? Durch Plötzlichkeit und durch Schnelligkeit. En atomo. Plötzlich. En atomo. In einem Atom. So kurz. En ripe ophthalmu, in einem Schlag des Augenlides. Was bedeutet das? Niemand wird es verhindern oder auch nur irgendwie stören können. Und was heißt es auch noch? Niemand wird auch nur das Geringste noch verändern oder ordnen können. Das ist unmöglich. Das Signal zur Entrückung wird sein, gemäß 1. Thessalonicher 4, der Befehlsruf, ausgehend von Christus wahrscheinlich, die Stimme des Erzengels und vor allem die Posaune Gottes. Wie nahe diese drei Signale zusammenliegen oder fast gleichzeitig sind, das sagt die Bibel nicht. Und auch nicht, was davon auf der Erde und für wen hörbar sein wird, wissen wir nicht sicher. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Posaune Gottes auf der Erde hörbar sein wird. Und zwar, weil hier in 1. Korintherstelle eben nur sie genannt wird. Nicht alle drei wie im 1. Thessalonicher. Aber die Posaune Gottes wird erschallen, steht hier im Vers 52. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Sie wird erschallen, worauf Millionen von wahren Gläubigen auferstehen und wir verwandelt werden, und zwar unverweslich. Das heißt, stellt euch vor, selbst wenn die Welt genau in diesem Augenblick ihre sämtlichen Waffen, inklusive Atomwaffen, auf uns feuern würden, sie könnten nichts und niemanden der verherrlichten Menschen irgendetwas anhaben. Sehr wohl Fleisch und Blut, aber nicht den Verwandelten und Auferweckten. Die Posaune Gottes ertönt also, und zwar als letzte Posaune, heißt es hier. Das heißt, als letztes Signal. Ich bin mir ganz sicher, dass die Briefempfänger, die Korinther und alle anderen, die den Brief auch gehört und gelesen bekommen hatten, dass die Briefempfänger damals sofort wussten, was gemeint war mit der letzten Posaune. Leider, leider, im Gegensatz zu vielen heutigen Bibellesen. Der letzte Posaunenstoß oder Trompetenstoß, das war sehr gut bekannt. Das war nichts anderes als der Startschuss zum Aufbruch. Sie waren ganz sicher vertraut mit den sportlichen Wettkämpfen, die sehr beliebt und häufig waren damals. Zum Beispiel, erster Signalton, an die Plätze. Zweiter Signalton, bereit. Und der letzte Signalton, los. Und ganz, ganz ähnlich war es schon beim Volk Israel in der Wüste. Nämlich wie die Sammlung des Volkes bis hin zum Abmarsch organisiert wurde. Ich schlage auf 4. Mose 10. Lese da ab Vers 2. Der Herr redet zu Mose. Mach dir 2 silberne Trompeten. In getriebener Arbeit sollst du sie machen. Und sie sollen dir dazu dienen, die Gemeinde zusammenzurufen und die Heerlager aufbrechen zu lassen. Wenn man in beide stößt, also miteinander, soll sich die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte zu dir versammeln. Wenn man nur in eine stößt, so sollen sich die Fürsten, die Häupter der Tausende Israels, zu dir versammeln. Wenn ihr aber Lärm blast, das war ein anderer Ton als das, was er soeben beschrieben hat. Wenn ihr aber Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Osten lagen. Und wenn ihr zum zweiten Mal Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Süden lagen. Denn wenn sie aufbrechen sollen, so soll man Lärm blasen. Wenn aber die Gemeinde versammelt werden soll, sollt ihr in die Trompete stoßen und nicht Lärm blasen. Es war genau bekannt, bei welchem Ton was zu geschehen hatte. Und wenn das Lager abgebrochen werden sollte, wurde geblasen. Und wenn sie alle bereitstehen sollten, wurde geblasen. Und dann kam der letzte Posaunenstoß. Abmarsch. Sehr wohl bekannt beim Volk Israel, aber ebenso bekannt bei den Heiden. Ganz sicher, auf das möchte ich noch kurz hinweisen auf Zacharia 9,14. Auch so, ich habe gestaunt über das Wort Gottes, über seine Kohärenz, über seinen Zusammenhang und wie sinnvoll und logisch alles ist. Zacharia 9,14. Es geht darum, in der letzten Phase der Trübsalzeit, wenn Gott selber kommt, um sein Volk zu retten. Das steht im Vers 14. Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird ausfahren wie ein Blitz. Und Gott, der Herr, wird in die Posaune stoßen und einherfahren in den Stürmen des Südens. So wird er zurückkommen, mit dem Posaunenstoß. Und was geht es mir? Es ist eine andere Situation als die letzte Posaune zum Abmarsch. Aber es ist die Posaune Gottes. Wir lesen in der Bibel nur diese zwei Stellen, wo die Posaune direkt mit Gott verbunden wird. Die im 1. Korinther 15 und 1. Thessalonich 4 nehme ich dazu. Die Posaune Gottes, die geblasen wird zur Entrückung, zur Heimholung der Braut. Und die zweite Stelle ist Zacharia 9, wo Gott selber in die Posaune stößt, zur Rettung seines alttestamentlichen Volkes. Merken wir, wie herrlich der Zusammenhang, die Posaune Gottes. Wenn sie erklingt, dann wird entweder das alttestamentliche Volk errettet, oder es wird das neutestamentliche Volk, die Braut des Lammes, entrückt. Das hat mich einfach sehr bewegt innerlich. Ganz sicher ist mit der letzten Posaune nicht Offenbarung 11,15 gemeint. Das letzte Posaunengericht, die siebte Posaune. Denn es ist dort die Posaune eines Engels und nicht Gottes. Und sie ertönt zum Gericht über die Heidenvölker und Israel. Die Posaune löst Blitz und Stimmen und Donner und Erdbeben und einen großen Hagel aus. Das ist nicht unsere Situation und unsere Posaune hier. Und bei der letzten Posaune in 1. Korinther 15, da öffnen sich die Gräber und es geschieht Verwandlung und ein unbeschreiblicher Segen und Herrlichkeit. In Offenbarung 11 ist es eine Posaune des Gerichtes und des Zornes Gottes über diese Welt. Man könnte so viele Argumente aufführen, aber noch eines, um es so ganz deutlich zu machen. Die Korinther hätten nichts gewusst von einer siebten Posaune. Sie hätten nicht wissen können, was Paulus meint mit der letzten Posaune. Denn die Offenbarung wurde den Menschen erst etwa 40 Jahre später geschenkt. Aber sie wussten sofort, was gemeint war. Ich glaube auch nicht, dass diese letzte Posaune hier in 1. Korinther 15 etwas zu tun hat mit dem Fest der Posaunen des Volkes Israels am 1. des 7. Monats. Denn dieses Fest gehört zum alttestamentlichen Volk, nicht zur Gemeinde Jesu. Die Auferstehung und Verwandlung anlässlich der Entrückung hat aber ausschließlich mit der Gemeinde Jesu zu tun. Nein, sondern es hat eben alles zu tun mit dem Aufbruch und Heimführung zum Bräutigam in das himmlische Vaterhaus. So einfach ist es. Ja, ich bemühe mich noch, das rasch fertig zu machen. Ich hoffe, ihr haltet noch ganz kurz aus. Es wird dann in Vers 53 bis 56 diese unumgängliche Notwendigkeit der Verwandlung noch einmal betont. Das Verwesliche muss zu Unverweslichem werden. Das Sterbliche zu Unsterblichem. Und es wird betont die Größe des Sieges Jesu Christi am Kreuz von Golgatha und in seiner Auferstehung proklamiert. Der Tod ist verschlungen in der Sieg. Und es wird noch einmal auf die Wesensart des neuen Leibes der Auferstandenen hingewiesen. Die Zeit reicht nicht mehr dazu, aber lest doch den vorhergehenden Abschnitt. Der neue Leib wird offensichtlich kein Blut mehr benötigen. Und doch wird noch Blut sein im Himmel. In aller Ewigkeit. Das Blut des Lammes ist im Himmel aufbewahrt. Der neue Leib wird unverweslich, unsterblich sein. Er wird aus Herrlichkeit und Kraft bestehen. Es wird ein geistlicher Leib sein. Ein geistlicher, materieller Leib. Aber kein natürlicher. Sehr treffend das griechische Wort für natürlich, Psychikos. Es wird kein Psychikos-Leib sein, aber ein geistlicher Leib. Und es wird ein himmlischer Leib sein. Das heißt, ewiges Leben in Herrlichkeit und in unmittelbarer Gegenwart Gottes. Und in diesem Moment der Entrückung wird sich diese geistliche Wahrheit erfüllen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Die Sünde hat den Menschen und die Schöpfung auf schreckliche Art und Weise entstellt. Das Wesen der Sünde und damit das Wesen Satans ist in die Natur des Menschen eingebrochen. Und von der kleinsten bis zur größten Bosheit auf dieser Erde offenbart sich dies immer und immer wieder und stellt sich auch bildhaft schrecklich dar beim gestorbenen und verwesenden Menschen. Es gibt kein schrecklicheres Bild als tote und verwesende Menschen. Auch beim Gläubigen. Aber umso größer ist der Sieg Christi, wenn aus diesen verwesenen Leiben vollkommene Persönlichkeiten auferstehen, mit einem Herrlichkeitsleib wie derjenige Christi selber. Und damit bin ich beim letzten Vers, den ich noch kurz darlegen möchte, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es ist mein Gebet, dass wir das mitnehmen. In diesen Tag, in die Tage, in die Zukunft, in unser Leben hinein, das noch vor uns steht. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Die große Frage ist, wie sollte sich dies in unserem Alltagsleben auswirken? Und es kann sich herrlich auswirken. Nicht so, wie diese Welt es sich vorstellt oder auch viele Christen, dass Gott uns den Sieg gibt. Wie viele falsche Vorstellungen. Aber der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage ist ein Vers, den wir auch gut kennen. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das Stichwort, damit wir etwas mit diesem Sieg anfangen können, den Gott uns geschenkt, gegeben hat. Das Stichwort ist Frieden. Frieden. Und es beweist, dass Gott uns jetzt schon den Sieg geben will. Frage dich doch heute, in diesen Tagen, ganz ehrlich. Habe ich Frieden? Habe ich tief in meinem Innern Frieden? Nicht, wenn du zuerst alles aufgeräumt hast, wenn keine Ängste, keine Sorgen mehr da sind. Nein, jetzt, jetzt will der Herr dir und mir Frieden geben. Das ist nämlich dieser Sieg. Denn der Sieg Jesu Christi wird sich in unserem Alltagsleben so auswirken, dass wir hier und jetzt schon in unserem Alltag, in unserem Innenleben mit dem Frieden Jesu Christi erfüllt sein können. Und zwar mitten in Ängsten und Sorgen und Nöten und Anfeindungen, in Misserfolg, in Krankheit, in innerem Leiden und Schraubstock. Tatsache ist, dass uns all diese Dinge andauernd den Frieden rauben wollen. Sie blähen sich übermäßig auf in unserem Leben. Und hier sagt Christus, dass er die Welt mit all diesen Dingen überwunden hat. Und es ist genau das gleiche Wort, das Überwinden, wie das vom Sieg. Einfach das Verb. Sieg heißt Nikos und überwinden heißt Nikao. Überwinden ist dasselbe wie besiegen. Ja, er hat den größten Feind des Lebens, den Tod, besiegt. Und wenn er sagt, seid getrost, heißt das nichts anderes als bleibt in meinem Frieden. Kann denn ein Mensch, der traumatisiert ist und ohne echten Trost, kann so ein Mensch inneren Frieden haben? Es ist unmöglich. Ängste und Nöte und Traumas, sie rauben den Menschen den Frieden, auch den Christen. Es ist unmöglich. Aber darum sagt uns Gott, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Und Christus sagt uns, ich sage euch dies, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt besiegt. Und das ist der Sieg, den wir von Gott geschenkt bekommen haben. Wisst ihr, Frieden mit Gott, Frieden in Christus Jesus, ist das größte Glück, das man haben kann auf dieser Erde. Ich hoffe, ihr würdet dem zustimmen. Bist du glücklich, wenn du eingedeckt bist mit dem inneren Schraubstock? Mit Nöten, mit Sorgen, mit Problemen, mit Ängsten. Ist dann gleichzeitig Glück da? Nein. Aber es ist möglich, das Glück zu haben, den tiefen Frieden Jesu durch seinen Sieg über die Welt. Und dadurch, dass wir wissen, das steht ja am Ende dieses Abschnittes, 1. Korinther 15, dass wir wissen, auf was wir zugehen, auf welches Ereignis wir zugehen. Und wir dürfen unsere Hände ausstrecken zu unserem himmlischen Vater und uns vor ihm beugen und ihm alles überlassen. Und er wird kommen. Er wird kommen. Es wird geschehen, wie wir heute gehört haben. So wahr, dass Gott Gott und sein Wort wahr ist. Amen. Ich möchte noch beten. O Herr Jesus Christus, ich bitte dich von Herzen für jedes einzelne von uns, Herr, dass wir verstehen können, was du uns geschenkt hast, wie real, dass der Sieg durch dich, Jesus Christus, ist und damit der Frieden, den wir haben dürfen. Herr, wie freuen wir uns, wie können wir jauchzen und springen und frohlocken, und wenn wir sagen, ich habe Frieden mit Gott und mit dem Herrn Jesus. Er ist mein Bräutigam und ich weiß, er kommt und ich strecke mich aus und ich erwarte ihn. Herr Jesus, bitte vertiefe du in jedem von uns diesen Frieden, dieses Glück, unabhängig von unseren Umständen. Auch um sie weißt du jedes Detail her. Wir danken dir dafür. Amen.
Ja, herzlichen Dank für die Predigt, für den Ausblick darauf, was uns erwarten wird. Ja, wie können wir uns freuen, dass wir, eben wenn wir vorher schauen auf die Zukunft, das ist eine sehr wichtige Lehre, gerade von der Entrückung, von der Wiederkunft von unserem Herrn. Und ja, ich überlege mir immer, was die Folgen sollten sein, die Konsequenzen von dieser Lehre. Und eigentlich sagen sie uns die beiden Texte, die wir angeschaut haben im ersten Thessalonicher Brief, wo wir gelesen haben, trösten einander mit diesen Worten. Also es ist Trost, es ist die Ausrichtung auf das, was der Lukas heute gesagt hat, auf den Frieden von unserem Herr, auf sein Wiederkommen, dass man das erwartet. Und das andere, was am Schluss von unserem Abschnitt steht, wo wir jetzt noch im Vers 58 weiterlesen, dass wir eben vorbereitet sind, dass wir die Zeit auch nutzen, dass wir sie auskaufen, dass wir lernen, auch unser Leben vom Ende her sehen. Und darum bin ich sehr dankbar, dass wir uns über die Entrückung Gedanken machen können, dass wir uns neu ausrichten können auf den Trost und auf die Erwartung. Wir wollen noch aufstehen, miteinander das Lied singen, das Lied 95, Hand in Hand mit Jesus, an seiner Hand dürfen wir gehen. Und an das wollen wir noch denken zum Schluss vom Gottesdienst. Lies noch Hebräer 13, Vers 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus, wir danken dir vielmals für dein Wort, das wir hören dürfen, auch für den Ausblick auf das, was uns erwartet. Danke, dürfen wir darauf warten, dass du wiederkommst, dass du uns zu dir rufst. Danke vielmals, ja, für die Perspektive, die wir haben dürfen. Danke für den Trost, der in dieser Lehre ist, aber auch für die Herausforderung, unser Leben zu ordnen und parat zu halten, dass wir auch daran dürfen erinnert werden durch diese Stille. Und so möchte ich dich bitten, dass wir einfach unsere Herzen auch stärken können, im Hinblick darauf, dass du wiederkommst. Ja, dass wir daran denken, dass du den Tod überwunden hast, dass wir einmal bei dir werden sein und alles Leiden, alle Schwierigkeiten ein Ende haben werden. Danke, dürfen wir auch bitten darum, dass du ja, uns hilfst, uns vorzubereiten, uns immer wieder zu überlegen, was am Ende wirklich zählt, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen können, dass wir zunehmen im Werk für dich. Ich möchte bitten, dass wir auch hier darüber nachdenken können und dass wir ja, die Zeit, die uns noch bleibt, auch gut nutzen. Und so bitten wir um dein Mitkommen in diese Woche, um Stärkung bei allen Schwierigkeiten, die es zu tragen gibt, um Ermutigung im Blick auf dich und um deinen Segen. Amen. Ja, so sind Gott befohlen und bis bald wieder.